Moin Moin, herzlich willkommen bei Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungfreiheit hier in Berlin vom Hohenzollern-Damm. Ich bin Flo und neben mir sitzt Vince. Moin.
Hallo.
Na, alles gut bei dir, Vince?
Ja, soweit so gut, ich kann nicht klagen. Bei dir?
Wunderbar. Ja, bei mir auch. Sind ja jetzt beide im Online-Stress, aber wird schon. Naja, soll ich die Themen vorschlagen, Vince?
Sehr gerne.
Okay, wunderbar. Also pass auf, was wir heute auf dem Tisch haben, ist einmal natürlich die Vereidigung des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius und natürlich auch noch ein bisschen seiner Vorgängerin Christine Lambrecht. Dann beschäftigen wir uns noch mit einem Immobilienskandal aus dem Herzen Berlins, in den nicht zuletzt auch viele Journalisten verstrickt sind. Anschließend geht's bei uns mit der Medienkritik, könnte man fast schon sagen, weiter. Da ist unser Chef Herr Stein nämlich in den Sächsischen Landtag gefahren und hat dort als Sachverständiger über den Stand der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland gesprochen. Wir quatschen einfach so ein bisschen darüber, wie sieht's aus mit den ÖRR in Deutschland, was können wir besser machen, was muss sich ändern und werden so ein bisschen hin und her diskutieren. Ansonsten kommen wir dann tatsächlich von was ganz Ernstem zu was vermeintlich mehr so Klatsch- und Tratschmäßigen, nämlich Harry und Meghan. Ich glaube, ihr habt alle jetzt schon mitbekommen, dass da wieder die Wogen richtig hochgehen, gibt neue Anschuldigungen. Harry hat da ein neues Buch veröffentlicht und gleichzeitig ist eine neue Serie rausgekommen. Also es geht da heiß her und obwohl man vielleicht sagen könnte, was ist das, wir sind doch nicht die Klatschpresse, ist es doch irgendwie wichtig, weil es viele Menschen bewegt. Was auch noch viele Menschen bewegt, ist das World Economic Forum, das jetzt in Davos wieder zusammentrifft zum jährlichen Kongress. Und auch darüber wollen wir natürlich reden. Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns mit einem Anschlagsversuch, der in letzter Sekunde verhindert wurde, wo es am Anfang in der Berichterstattung hieß, dass da gar nichts gewesen sei. Und jetzt kommt immer und immer mehr zum Vorschein, dass da vielleicht doch etwas war. Aber dazu später mehr. Erstmal, Vince, wie geht's uns eigentlich? Sind wir glücklich, Vince?
Wir sind glücklich. Soweit, so gut. Ich möchte die Zuhörer jetzt nicht wieder mit der üblichen Bahnschelte nerven, aber es ist grauenvoll, in Berlin von A nach B zu kommen, wenn man kein Auto besitzt. Aber da muss man manchmal durch. Abgesehen davon bin ich bester Dinge.
Als Nicht-Autofahrer würde ich doch aber darauf tippen, dass es auch grauenvoll ist, mit dem Auto von A nach B zu kommen in Berlin. Also sprich, Stichwort Berufsverkehr.
Das ist wohl wahr, ja.
Also, ich will nur sagen, also weder Fahrrad noch Bus noch Bahn noch Auto scheint irgendwie zu klappen.
Wer glücklich werden will, bleibt am besten zu Hause.
Das sowieso.
Naja, ja, ansonsten redaktionsintern ist jetzt gar nicht allzu viel passiert. Wir sind nach wie vor online unterwegs und suchen nach Meldungen, schreiben Anfragen.
Genau.
Hier und da wird Printkollegen auch mal zugearbeitet. Ich musste für Herrn Vollrath vor dem letzten Redaktionsschluss gucken, wie viel Prozent die Todenhöfer-Partei bei den letzten Bundestagswahlen geholt hat. Es waren stolze 0,5. Und ansonsten macht man so sein Online-Zeug. Wir hatten Besuch aus Norwegen in der Redaktion.
Genau, das war tatsächlich sogar, während wir alle beisammen saßen in der Redaktionssitzung. Wir haben da die Themen besprochen und diskutiert und auf einmal ging die Tür auf und unser Pressesprecher kam mit einem nett aussehenden Herren in Regenjacke hereingestapft und wir wussten natürlich alle erstmal nicht, was das soll. Und er stellte sich dann ganz, ganz lieb als Leser vor und meinte, seine Geschichte war relativ interessant. Er ist nach Norwegen gezogen irgendwann aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr kenne und liest quasi immer, wenn er mal in Deutschland ist, die Junge Freiheit und hat sich selber als eher linker Mensch bezeichnet und dass er aber in letzter Zeit immer mehr Junge Freiheit auch liest und sich freut darüber, was wir schreiben und da waren wir natürlich happy. Ich weiß nicht, war doch ganz ganz nett, oder? Also hat den Spirit wieder gehoben in der Redaktionssitzung. Wir hatten uns irgendwie verdiskutiert an irgendeiner Stelle und es war also ähnlich wie wir jetzt gerade, wo wir jetzt nicht gerade gewusst haben, okay, welches Thema nehmen wir denn jetzt, was wir euch verraten aus dem Internen, und genauso haben wir uns da verdiskutiert und plötzlich kam dieser Mensch aus Norwegen rein und plötzlich war die Laune wieder großartig.
Ja, ist dann immer schön zu sehen, wenn man sozusagen mitbekommt, dass es Menschen gibt, die das gerne lesen. Man hat natürlich immer die abstrakte Zahl, so und so viele tausend Menschen haben es online mitbekommen oder ja. So, aber wenn man dann mal vor einem steht und nette Worte bekommt und für die Arbeit gelobt wird, ist das doch eine schöne Sache.
Das hat mich auch vorhin relativ verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Es kommen immer mehr Menschen und sagen, hey, ich habe euren Podcast gehört. Und dann guckt man die so an und sagt, hey, cool. Und wie war's? Ja, war gut. Und freut man sich total, weil wenn man, also wir sprechen jetzt hier gerade ins Mikrofon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, unbewusst gehe ich immer noch davon aus, dass das gar keiner, dass das irgendwie so in den Äther quasi verschwindet. Und wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, hey, ich habe den wirklich gehört, das ist so, wow, cool. Also bitte schaltet auch die nächste Folge ein und wir freuen uns total, dass ihr mit an Bord seid. Das will ich, glaube ich, sagen.
Genau, erzählt es euren Freunden, teilt den Podcast und schreibt uns gerne mit Anregungen und so weiter.
Genau.
Ja, also vor der letzten Folge haben wir ja angekündigt, euch noch zu erzählen, was aus dem WDR-Journalisten geworden ist, den unser Online-Chef Herr Hofgart ein wenig in die Mangel genommen hat und den WDR mal angeschrieben hat. Das war der gute Jean-Philippe Kindler, der ein Instagram-Video selber hochgeladen hat, in dem er gesagt hat, die CDU ist unser Feind. Er möchte eine, Zitat, Radikalisierung gegen diese Scheißpartei. Er hat dann weiter gesagt, das ist Hetze, dazu will ich aufrufen. Meine ich ganz ehrlich, völlig ohne Ironie. Mit anderen Worten, man kann sich da schwer darauf rausreden, dass man ja Satiriker ist. Aber es wäre nicht der ÖRR, wenn er nicht immer noch fest im Sattel säße, denn Georg Restle und Georgine Kellermann haben bei Twitter schon geäußert, er hat es ja von seinem Privataccount gepostet, also alles gut. Aber es ist trotzdem nicht völlig vergebene Liebesmüh, weil es online sehr gut abging, die Meldung. Die wurde sehr viel geteilt und sehr viel gelesen. Von daher, man kann schon was erreichen, wenn man einfach gebetsmühlenartig immer wieder auf dieselbe Stelle sozusagen raufdrückt und seine Kritik kundtut.
Ja, nicht mal nur das, sondern das wurde ja auch aufgenommen. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, waren wir von der Jungfreiheit die Ersten, die darüber berichtet haben. Und dann wurde der Fall auch, glaube ich, sukzessive von den anderen Medien, Stichwort, glaube ich, jetzt, ich rate mal. Also bei der Bild weiß ich es, aber die Welt hat es, glaube ich, auch aufgenommen, etc. Und dann kleckerte es so nach. Also in dem Fall, wir waren die Ersten. Das kann man, glaube ich, so in aller Bescheidenheit doch sagen. Und das ist dann ganz interessant zu sehen, wie man denn selber so einen Prozess, oder man selber, ich meine, in dem Fall war es natürlich unser Online-Chef, so einen Prozess in Gang bringt. Und ja, also ist eindrucksvoll, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Es zeigt manchmal Wirkung. Die Medien haben da durchaus einen Einfluss.
Genau.
Ich glaube, diesen Einfluss hatten sie auch auf die Neubesetzung jetzt in der Bundesregierung.
Eine schöne Überleitung.
Merci, dass wir jetzt einen neuen Verteidigungsminister haben. Willst du oder soll ich erstmal mit den Fakten einsteigen?
Na, die Fakten können wir uns ja gegenseitig zuspielen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Strang an Notizen. Klar, jeder kennt die quasi scheidende oder geschiedene oder ausgeschiedene, so rum, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die ja im Verlauf ihrer Karriere beim Bundesverteidigungsministerium immer wieder für Skandale und auch für Verwunderung gesorgt hat. Da sind zum Beispiel zu nennen am Anfang des Ukraine-Krieges die Helme. Ich glaube, es waren entweder 5.000 oder 8.000 Helme, die sie zugesagt hat.
5.000.
Wo sie dann damit für relativ viel Stirnrunzeln erstens in Deutschland und natürlich auch für leichte Verwirrung in der Ukraine gesorgt hat, weil man gesagt hat, ja, was sollen wir denn jetzt mit den Helmen? Das ist zwar lieb, aber ja, ansonsten.
Also man muss dazu sagen, ein bisschen um sie in Schutz zu nehmen, sie hat im Januar 2022 die Helme angekündigt. Da war der Krieg noch nicht ausgebrochen, da standen aber schon russische Truppen an der Grenze sozusagen. Und die Ukrainer haben natürlich mehr gefordert und sie hat halt nur die Helme geliefert und die kamen dann auch deutlich verzögert an und viel zu spät. Ich fände, das war noch gar nicht unbedingt das Schlimmste. Ich fand es schon stark, dass sie in ihrem ersten Interview nach Amtsantritt der Bild-Zeitung gesagt hat, im Dezember 21, dass sie die Dienstgrade nicht kennt. Ich kenne die auch nicht, aber ich bin nicht Verteidigungsminister. Also einfach zu seinem neuen Job so freimütig zu erzählen, dass man eigentlich keine Ahnung hat, finde ich wild.
Und sie hat diese Aussage tatsächlich auch Monate später nochmal wiederholt.
Nochmal also, bestätigt genau. Gesagt, ich kenne sie immer noch
sie
nicht.
Sie hat sie auch nicht gelernt.
Ja, im Dezember 21, also auch im selben Monat, ist sie zu der eigentlich obligatorischen Weihnachtsreise zu Soldaten nicht hingekommen, ist stattdessen für ein paar Stunden zur Bundeswehr nach Litauen und anschließend dann über Weihnachten und Neujahr erstmal nach Ischgl in den Skiurlaub. Das war auch damals noch mit, das war Dezember 21, da war Corona noch so ein bisschen ernster. Da hieß es noch, ja, also wenn man sich um Menschenleben und so kümmert, ist Skiurlaub und so sowieso nicht so dolle als Vorbild. Natürlich in Kombination damit, dass sie dann auch diese eigentlich, ja, ich sag mal, in der Amtsknigge enthaltene Reise zur Bundeswehr stark verkürzt hat. Das war auch komisch. Damit macht man sich, glaube ich, nicht beliebt bei seinen Angestellten. Und natürlich, ich glaube, der prominenteste Fall vom Mai 22, so lange ist das schon her, die legendäre Helikopter-Affäre.
Genau, wo sie ihren Sohn mitgenommen hat in dem Bundeswehr-Helikopter. Und das Ganze ist dann natürlich publik geworden.
Weil der Sohn bei Instagram einfach ein Foto davon gepostet hat.
Selber wahrscheinlich auch nicht wusste, dass das nicht so okay ist.
Da fragt man, ja, scheinbar.
Wenn Mama das so macht, dann hat genau. Das von Hand und Fuß. Also ich würde, wenn meine Mama mich in den Heli setzt, würde ich sagen, okay. Aber bitte flieg nicht, würde ich sagen.
Genau, und sie musste auch erst, ich glaube sogar gerichtlich dazu gebracht werden, zuzugeben, dass sie das Foto geschossen hat. Und juristisch ist das wohl erlaubt, aber es sieht halt trotzdem blöd aus.
Ja.
Die sind zu einer Dienstreise geflogen damit und anschließend aber auch mit derselben Maschine in den privaten Urlaub.
Genau, irgendwo in MacPom.
Sylt, meine ich.
Ah ja, das liegt nicht in MacPom, verdammt.
Ja.
Naja, und der gute alte letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann natürlich die Silvesteransprache, wo sie auf ihrem Account in den sozialen Medien über den Ukraine-Krieg gesprochen hat und im Hintergrund hat man Raketen explodieren hören und also das allgemeine Silvester-Geballere. Und das hatte natürlich einen extrem skurrilen Anblick dann hergegeben und dann hieß es, glaube ich, dann auch relativ, also die Medien bereiten das jetzt natürlich auf und gucken da, dass sie die Chronologie rekonstruieren, was ist wann passiert. Aber es schien schon so zu sein, dass der Druck dann wirklich so groß war, dass ihr Rücktritt dann auch für sie selber quasi mehr und mehr feststand.
Ja, sie stand da lustigerweise, das werden ältere Berliner vielleicht noch auf dem Schirm haben, auf der ehemaligen Stalinallee, die mittlerweile natürlich nicht mehr so heißt, aber das ist auch noch
Karl-Marx-Allee, genau.
Genau, jetzt ist es die Karl-Marx-Allee mit diesem sowjetischen Baustil bei den Häusern.
Genau,
das kommt auch noch so ein bisschen ironisch dazu.
Ja, das stimmt, obwohl es halt für mich eine der schönsten Straßen von Berlin ist tatsächlich.
Der Baustil ist echt hübsch, der gefällt mir auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das Video gut, das war skurril und albern, aber das war eigentlich noch das am wenigsten Bescheuertste, was sie sich erlaubt hat. Das war dann eher diese eine Sache, was ich richtig heftig finde. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Sie hat in der Rheinischen Post im November 22 erzählt, dass Deutschland Polen mit Patriot-Einheiten militärisch unterstützen will. Woraufhin Piotr Pacholski, der stellvertretende Direktor der Abteilung Internationale Sicherheitspolitik in Polen, in einer Mail an Bild am Sonntag gesagt hat, dass sie eigentlich nicht wollten, dass das veröffentlicht wird, weil das ein Militärgeheimnis ist. Und sie erzählt das einfach der Rheinischen Post. Also,
ja gut, das sind dann natürlich die anderen Sachen, die dann gar nicht betreffen, wie man sich öffentlich gibt, sondern die natürlich, wie man Politik macht. Und auch dort hatte sie natürlich immer wieder scharfe Kritiker, auch in den Reihen der Koalition selber, wo sie oft als bremsend empfunden wurde in der Diskussion um Waffenlieferungen und wo man gesagt hat, ja, Frau Lambrecht setzt sich nicht genug dafür ein, dass die Ukraine, wenn man diesen Standpunkt dann vertreten hat, das bekommt, was sie an Waffen braucht. Und ich glaube, auch da war der Druck sehr hoch, dass vielleicht jetzt ein Verteidigungsminister jetzt ernannt wird, der diesem Sinn besser entspricht. Wie zum Beispiel, was man jetzt natürlich hofft, zumindest viele Leute hoffen, dass Boris Pistorius.
Ja, auf jeden Fall. Was ich noch interessant finde, ich habe da ein bisschen die Parallele gesehen zu dem Bundestagswahlkampf, bei dem dann letzten Endes Scholz als Wahlsieger und SPD als stärkste Partei hervorgegangen ist. Gefühlt haben Medien einen starken Einfluss darauf, was von Menschen skandalisiert wird. Ich finde das mit dem Rheinischen Post-Interview 1000-mal krasser als alles andere.
Ist aber es ja auch, genau.
Das ist ein bisschen komplizierter. Da muss man sich erstmal reinfuchsen, um welche Militärgeheimnisse geht das und warum ist das ein Problem. Ja. Während sie sitzt in ihrem Heli mit ihrem Sohn oder sie dreht ein bescheuertes Video, halt direkt greifbar ist. Der Scholz-Cum-Ex-Skandal ist krasser, als dass Baerbock abgeschrieben hat oder dass Laschet blöde gelacht hat im Ahrtal. Aber die letzten beiden Fälle sind halt viel leichter zu erklären und auf eine Schlagzeile zu bringen als die Cum-Ex-Wirecard-Sache. Ich glaube, würden sich mehr Leute dahingehend auskennen, dann würde der Bundeskanzler jetzt nicht Olaf Scholz heißen.
Ja klar, es ist halt alles sehr technisch, das stimmt schon. Und vor allem bei so Sachen wie Wahlkämpfen oder jetzt hier mit der Mediendiskussion, das sind natürlich auch immer, das wird anhand von verschiedenen Symbolen diskutiert, über die man denn pro und contra reden kann. Und natürlich nicht mit Sachverständigen, die sich dann darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist, dass Patriot-Raketen lieber geheim in Polen stehen oder offenbar in einem Interview quasi so verraten werden. Das stimmt schon.
Ja. Ja, also der Neue, der Boris Pistorius.
Genau. Ja, willst du was dazu sagen? Ansonsten.
Ja, kann ich gerne machen. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Typ. Der ist in Niedersachsen stark verwurzelt. Der war von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück. War von 2013 bis 2023 10 Jahre lang Innenminister von Niedersachsen. Und ist jetzt halt der Nachfolger von Frau Lambrecht. Seine Mutter Ursula war auch schon SPD-Landtagsabgeordnete, also ein Vollblut-Sozialdemokrat.
Und auch ein Vollblut-Niedersachse, muss man dazu sagen.
Ja, und was man ja heutzutage wirklich schon lobend erwähnen muss, der Mann scheint nicht völlig unqualifiziert zu sein. Er ist studierter Jurist und er hat beim Bund gedient. Gute Voraussetzungen für einen Verteidigungspolitiker.
Ist die Fühlung da quasi in der Truppe selber vorhanden, dass man sagen kann, der war selber mal Teil davon.
Bleibt zumindest zu hoffen, ja. Mhm. 2015 hat er für mehr Information und Prävention plädiert mit Blick auf die Salafisten-Szene.
Genau.
Und sich dadurch auch in der eigenen Partei durchaus ein bisschen unbeliebt gemacht, weil er da ja so ein bisschen unangenehme Wahrheiten ausgesprochen hat. Im März 2017 hat er den deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim verboten, weil es wohl Informationen gab, dass von dort versucht wird, Leute zum IS zu rekrutieren. Und ebenfalls 2017 hat er ein absolutes Novum gemacht. Er hat zwei in Deutschland geborene islamische Gefährder abgeschoben, bevor die irgendwas gemacht haben.
Geworden sind, genau.
Die nichts getan haben. Er hat das mit Paragraph 58a Aufenthaltsgesetz begründet, das wohl den Umgang mit besonderer Gefahr regelt. Durfte sich dafür auch in der eigenen Partei durchaus was anhören lassen. Ich glaube, er ist generell ein relativ harter Innenpolitiker. Er war für eine Gnadennamenpflicht im Internet und für das NetzDG. Das wird vielen unserer Hörer, mir persönlich auch nicht gefallen, aber zumindest ja, ist Sicherheit ein Herzensthema. Erstmal
eine interessante Personalie, wiewohl trotzdem natürlich mit angemerkt werden muss, dass Pistorius, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, keine große aktive Rolle derzeit eigentlich gespielt hat, bis vor seiner Ernennung jetzt in der Bundespolitik. Und das ist natürlich schon so ein bisschen für viele auch danach klingt so, warum jetzt der? Haben sie keinen anderen gefunden? Warum muss der jetzt aus Niedersachsen extra anrücken? Gibt es nicht im Willy Brandt-Horst da vielleicht ein, zwei Gestalten, die an sich schon verteidigungspolitische Expertise haben? Und es scheint ja zumindest nahezulegen, dass man sagt, okay, entweder wollten ganz viele einfach nicht, Stichwort Lars Klingbeil zum Beispiel, der ja da gewesen wäre, oder gab es einfach nicht genug Leute mit wirklich verteidigungspolitischer Expertise? Ist zumindest so eine Überlegung, die jetzt auch natürlich in unserer Redaktionssitzung immer wieder aufgemacht wurde, von wegen, okay, weil auch wir streiten ja und diskutieren ja miteinander darüber, wie man solche politischen Ereignisse überhaupt bewerten soll. Da war jetzt erstmal große Verwunderung natürlich, auch bei uns, dass es jetzt Pistorius geworden ist, nicht?
Das stimmt, mit ihm hat keiner gerechnet. 2018 sagte er, dass es europäischen Frieden nur mit Russland gibt.
Ja, stimmt. Er war lange Zeit auch sehr russlandfreundlich.
Er war Mitglied der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe des Bundesrats, die dann im April 2022 aufgelöst wurde. Sagt jetzt im Nachhinein, das war eine trügerische Hoffnung und wünscht sich, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und ist auf Distanz gegangen. Ich sag mal so, das gibt's quer durch alle Parteien durch.
Ja, na klar, das ist ja.
Da würde ich ihm jetzt nicht mal so sehr einen Strick draus drehen. Ich finde generell, man sollte ihm erstmal so 100 Tage im Amt geben, bevor man auf ihn raufhaut.
Auch das war ja eigentlich ein Ergebnis unserer Redaktionssitzung, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt erstmal, was er macht.
Ja, es wäre auch hochgradig unseriös, jetzt schon wieder wütend zu werden. Erstmal schauen, was er macht. Man muss auch bei Lamprecht sagen, und wie gesagt, die war eine Vollkatastrophe auf allen Ebenen, aber so lange war sie auch nicht im Amt, um im Alleingang die ganze Bundeswehr an die Wand zu fahren. Da ging schon vorher einiges schief.
Ja, vor allem,
Nur das ganz kurz noch, ich finde es auch immer köstlich, wenn die CDU teilweise empörte, harte Oppositionsarbeit macht gegen Politik, für die sie 16 Jahre lang verantwortlich war.
Ja, klar, gut,
das wirkt stimmt. Immer ein bisschen verzweifelt.
Wie wohl natürlich auch die SPD über lange Zeit da mitgestaltet hat, natürlich auf die eine oder andere Art und Weise. Was ich jetzt bei Frau Lamprecht wie eine gewisse Ironie eigentlich nochmal so ein bisschen aufscheint, ist so die Tatsache, dass natürlich für den vorsichtigen Kurs, den Kanzler Scholz über lange, lange Monate jetzt im Hinblick auf das Thema Waffenlieferung an die Ukraine gefahren hat, dass natürlich das Bild, das man von Lamprecht hat, dieses Unbeholfen, es klappt irgendwie nichts und so, dass das diese in Anführungszeichen schlechte Politik für diesen abwartenden, vorsichtigen Kurs natürlich irgendwie produktiv war im Endeffekt, weil man sagen konnte, ja, wir können jetzt nicht so viele Waffen liefern, weil das funktioniert auch alles gar nicht bei der Bundeswehr und sorry, Freunde, geht einfach nicht. Weil der Druck natürlich auf die Bundesregierung war und ist natürlich nach wie vor, und das sieht man ja auch jetzt, wo die Meldungen reinkommen, dass Olaf Scholz nur dann deutsche Panzer liefern möchte, wenn auch die Vereinigten Staaten sich dazu bereit erklären, ihrerseits schwere Panzer zu liefern, dass dort wirklich das Bemühen extrem stark ist, sehr maßvoll Schritte weiterzugehen und dass diese doch sehr Pleiten, Pech und Pannenpolitik, kann man ja zugespitzt sagen, von Lamprecht eigentlich mehr in die Karten gespielt hat, diese Strategie am Ende. Also wenn jetzt ein super potenter Verteidigungspolitiker kommt und sagt, oh ja, jetzt, ich mache den Laden super, jetzt können wir ganz viele Waffen liefern, wird er natürlich nicht sagen, aber steht Olaf Scholz natürlich noch mehr unter Druck, wenn das Verteidigungsministerium auf einmal funktioniert.
Das stimmt. Ich finde es auch ganz amüsant, dass das Paritätssystem gerade mal 1,5 Jahre gehalten hat, bis es dann an der Realität gescheitert ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauennamen im SPD-Parteibuch abgeklappert wurden, wo man noch gesagt hat die vielleicht irgendwas mit Militär oder so zu tun, könnten wir nicht, bis man dann gemerkt hat, sorry, geht nicht, muss ein alter weißer Mann machen. So läuft's halt auch manchmal.
Ja, wollen wir zum nächsten Thema kommen, Vince? Erzähl.
Ja, sehr gerne.
Du hast schon gesprochen von Ärger im Paradies.
Genau, es gibt Ärger im Paradies. Die Taz, aber auch Angestellte der Süddeutschen Zeitung und der Zeit und anderen, ja, Spiegel war, glaube ich, auch dabei, andere eher linkslastige Magazine, die sind jetzt in einen fetten Mieterabzockskandal verwickelt. Also genau das, was in Berlin eigentlich die Leute parteienübergreifend aufregt und emotionalisiert, steigende Mietpreise und wer soll sich das noch leisten können.
Gerade in Berlin, ja.
Gerade in Berlin, niedrige Löhne, hohe Mieten und jetzt ist die Taz da plötzlich in der Täterrolle. Möchtest du da was zu sagen?
Ich kann das gerne mal runterreferieren. Es geht darum, dass verschiedene Journalisten, ich würde jetzt erstmal in den Raum stellen, nicht nur linke Zeitungen, weil SZ ist jetzt, finde ich, keine linke Zeitung.
Die Süddeutsche.
Naja, nur wenn ich im metaphysischen Sinne sage, ja, das ist alles links, weil die sind alle vertreten bestimmte Standpunkte. In der Selbstverordnung sind die nicht links, sondern sind liberal.
Ja, ist ja auch egal.
Aber wir können ja gleich nochmal diskutieren drüber. Also jedenfalls Journalisten von SZ, Zeit, Spiegel zum Beispiel oder auch Taz, heißt gar nicht, dass die da jetzt noch arbeiten oder dass sie da fest angestellt waren, sondern einfach nur, dass sie da für diese Zeitung auch geschrieben haben, sollen, und das ist erstmal nur eine Vermutung, im Laufe von Jahrzehnten, seit den 90ern ungefähr, über Zuschüsse, die sie quasi vom Staat bekommen haben für eine Immobilie, die sie eben in den 90ern erworben haben, wirklich sich ein kleines Vermögen angesammelt haben. Die Rede ist von ungefähr 2 Millionen Euro. Es geht um einen Altbau in Kreuzberg, den die quasi so als Grüppchen gekauft haben. Die haben, um die Methode mal kurz zu referieren, haben eine sogenannte Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet, also irgendeine Körperschaft eben, und haben dann darüber immer wieder Zuschüsse beantragt. Also zum Beispiel Sozialzuschüsse, damit die Wohnung herrichten können und für Sanierung und so weiter und so fort. Und haben aber bestimmte Sachen davon nie gemacht. Also zum Beispiel, die haben da nie in dem Umfang Sozialbedürftige wohnen lassen, wie sie das eigentlich hätten machen müssen, und haben das Geld dann beiseite gelegt und so weiter. Und ja, eine Personalie davon fand ich zum Beispiel interessant und auch irgendwie bezeichnend. Das war die Frau Brigitte Ferle gewesen sein. Wie gesagt, das ist alles noch nicht in total bombensicher und 100% festgestellt. Deswegen erstmal im Konjunktiv. War die ehemalige Chefredakteurin bei der Berliner Zeitung. Ist eine Zeitung, die ich übrigens selber ganz gerne lese, weil es eine schöne kleine Lokalzeitung aus Berlin ist, mit einer schönen ostdeutschen Tradition auch. Und die war zum Beispiel, soll daran mitbeteiligt gewesen sein. Und das Interessante ist, dass die zum Beispiel Mitglied war in der Relotius-Kommission beim Spiegel.
Oh, okay.
Das wusstest du noch nicht und das lässt dich schmunzeln, sehe ich. Also es hat schon ein krasses Geschmäckle und zynischerweise kommt dann noch hinzu, dass die sich scheinbar selber als Selbsthilfegruppe bezeichnet haben. Was sie ja auch in gewisser Weise waren, in dem Fall.
Die haben sich selbst geholfen.
Die haben sich geholfen.
Vor allem, was ja da auch noch dazu kommt, ist, dass die nicht nur staatliche Gelder zur Sanierung eingestrichen haben, sondern sie haben gleichzeitig auch noch saftig Mieten erhöht. Einer hat gegenüber dem Spiegel gesagt, da muss man dem Spiegel auch mal Respekt zollen, dass sie das trotzdem dann aufarbeiten. Sie habe einen Mietaufschlag wegen der Sanierung bekommen und der war fast das Doppelte der ursprünglichen Miete. Und den Aufschlag sollte sie teilweise auf das Privatkonto des Vermieters überweisen. Also auch höchst
maximal unseriös.
Maximal unseriös. Und ein anderer Mieter hat erzählt, er hätte nur einen mündlichen Mietvertrag bekommen.
Sehr seltsam.
Das ist schon, also, und 10.000 Mark Nebenkosten. Und das war noch in Mark, da gab es keinen Ukraine-Krieg. Nebenkosten dieser Art waren damals grotesk.
Ja, von Nebenkosten kann ich ja auch eine ganze Menge erzählen, habe ich schon viele Geschichten miterlebt. Eine lustige Facette ist noch, dass die selber da drin auch zum Teil gewohnt haben. Also 5 dieser Eigentümer an dem Altbau haben einfach in dem Altbau gewohnt. Also eigentlich haben die sich ihr eigenes Haus gekauft.
Ja, und man sieht daran gerade, dass auch das linke Lager kein monolithischer Block ist.
Das stimmt allerdings.
Denn die Junge Welt, eine sehr, sehr linke Zeitung, ist gerade richtig wütend, bei denen ist Schaum vor dem Mund. Und ich fand das so schön, da möchte ich nur kurz ein paar Sätze zitieren. Die haben nämlich geschrieben, was haben Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Taz und Zeit gemeinsam? Den NATO-hörigen Kurs bei der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg vielleicht oder ihre Kritiksimulation, wenn man der Bundesregierung mal wieder die Leviten liest? Richtig, aber vor allem besagte Medien beschäftigen linke Journalisten, die sich offenbar im Privatleben als Immobilienhaie versuchen. Und was mir auch direkt positiv aufgefallen ist, kein Wort gegendert.
Nee, absolut nicht. Das ist ja auch das Profil der Jungen Welt. Also
die, so Altlinke der Marke Wagenknecht.
Naja, ja, die Junge Welt, kann man jetzt historisch referieren, war, wenn ich mich nicht irre, die Zeitung der FDJ, damals in der DDR, war damit eine der auflagenstärksten Zeitungen damals und ist jetzt tatsächlich eher am Kämpfen. Also es ist jetzt, glaube ich, eine Genossenschaft und da gibt es, glaube ich, sehr krasse finanzielle Probleme, aber die stehen halt tatsächlich noch für so einen altlinken Standpunkt und ärgern sich mit sehr vielen, in Anführungszeichen, neuen Linken rum, haben, glaube ich, auch die Taz gefressen, tatsächlich so ein bisschen. Und für die sind das wahrscheinlich so, könnte man jetzt apostrophieren, Edelkommunisten. Und die sind mächtig wütend und ich. Die Wendung, die sie gebraucht haben, war so lustig. Wenn die das wenigstens, haben sie so geschrieben, wenn die das wenigstens in die gute Sache investieren würden. Aber die machen das ja, die waren richtig sauer. Also von wegen, das wäre schon schäbig, aber na gut, wenigstens für die gute Sache. Aber sie machen es sogar für die eigene Tasche.
Ja, ja, klar. Ich finde, die ganze Geschichte reiht sich halt ein in, das fängt bei Rousseau an, geht über Marx und Meinhof und über die Rebsbach-Familie immer heeres Moralgerede, aber wenn es um den eigenen Geldbeutel oder um die eigene Familie geht, dann ist man plötzlich doch relativ kalt, relativ kapitalistisch und rechnet mit knallharten, grausamen Zahlen. Ich finde es lustig, dass das da auftaucht. Wenn das irgendein...
Ja, ist ja ein allgemeines Phänomen eigentlich. Also, dass
Leute, Menschen sich nicht an ihre eigenen Ansprachen...
Ja. Ich würde das jetzt nicht auf Linke festmachen, ehrlich gesagt.
Nee.
Also, Kai Wegner hat das ja auch total kritisiert und hat von Spekulanten im grünen Dunstkreis geredet. Und ist zum Beispiel selber laut dem Nachrichtenmagazin Wise, die haben das mal ein bisschen nachrecherchiert, ich weiß es jetzt, jetzt nicht die orthodoxeste Quelle, aber soll wohl in einem Dunstkreis wiederum von aserbaidschanischen Spendengeschichten sich bewegen.
Ja, aber bei irgendwelchen wirtschaftsliberalen Leuten erwartet man es noch eher als von Linken, die hauptberuflich gegen die Reichen sozusagen
wettern. Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja dann das wäre ja dann eine False Balance. Also wenn ich sagen würde, ja, die dürfen nicht so viel machen wie die anderen. Also ich finde es sowieso blöd, dass die machen, deswegen. Also
ja, klar, ich finde es in beiden Fällen nicht schön, aber es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade
das ist schon richtig.
In linken Zeitungen, die am meisten für...
Oh ja,
mich würd
vor allem bei der Taz selber. Also die haben du hast mir das ja gezeigt, noch einen Artikel drüber geschrieben.
Wie super das läuft in diesem Haus.
Das ist so lustig.
Ja, also
insofern stimme ich dir voll zu.
Also da haben sie sich echt ein Eigentor geschossen.
Jupp.
Naja.
Kann man so sagen.
Ansonsten sieht man auch wieder, ich glaube,
es geht weiter mit Medien, ne?
Ja, es zieht sich auch ein bisschen durch die Sendung heute, die Erkenntnis, dass Medien durchaus einen Einfluss haben.
Ja, wir haben eigentlich voll die moderne Medienfolge. Ich hätte das auch so anmoderieren müssen irgendwie.
Naja, beim nächsten Mal.
Da war der Elan jetzt gerade nicht.
Und dass auch kleinere Medien, so wie wir, Großes bewegen können. Die JF hat mit einer Petition zur Abschaffung der Rundfunkzwangsgebühren über 200.000 Leute erreicht. Das war ein voller Erfolg. Mit so vielen hätten wir selber nicht gerechnet. Das war im Dunstkreis dieser ganzen Schlesinger RBB-Affäre, als das quer durch alle Medien ging. Und da war unser Chef, der Herr Stein, am Montag, dem 16.01. als Sachverständiger im Sächsischen Landtag geladen. Und das Thema war die geplante Änderung des Medienstaatsvertrags.
Genau.
Zusätzlich dazu waren natürlich noch andere Leute da, unter anderem der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke, die MDR-Intendantin Carola Wille und noch weitere. Die Rede von unserem Chef, die kann man sich auch auf YouTube anhören, auch auf unserem Kanal Junge Freiheit. Die ist dort in der Audioform wiedergegeben. Die sagt im Prinzip als Kernthesen, dass in Frankreich zum Beispiel der Rundfunkbeitrag neuerdings über Steuern eingetrieben wird.
Genau, und in Großbritannien der Rundfunk auch wirklich aktiv auch abgebaut wird mit, also die BBC.
Genau, und in Frankreich, ich habe nämlich auch immer gedacht, okay, ist doch egal, das sind juristische Feinheiten, die nichts ändern, ob das jetzt eine Gebühr oder eine Steuer ist, ist aber nicht so. In dem Moment, wo es eine Steuer ist, ist das halt komplett Transparenz auskunftspflichtig.
Es ist auch politisch irgendwie veränderbar.
So ja. Schlesinger-Sperenzien mit ich baue mir eine selbstbewässernde Wand ins Büro, sind dann nicht mehr so einfach möglich, weil das einfach dann auf der Bundestagswebsite als Ausgabe angegeben werden müsste, weil das dann wie ein normales Unternehmen geführt wird. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Und naja, ansonsten natürlich, dass die politische Einseitigkeit vollkommen eklatant ist, dass der ÖRR an sich eine vernünftige Grundidee ist, die Leute zu informieren. Aber dafür würden auch ein Zehntel des Budgets locker reichen. Mit 840 Millionen könnte man immer noch eine Menge Nachrichten produzieren.
Genau, da hat das ja auch so schön zusammengefasst, dass es um Bildung, um Kultur geht und dass man das alles auch mit einem geringeren Teil des jetzigen Budgets sehr, sehr gut stemmen könnte.
Genau, und in Zeiten, wo das Internet eine immer größere Rolle spielt und sich immer weniger Leute ihre lokale Zeitung irgendwie am Späti kaufen, ist es umso perfider, wenn Internetangebote vom Rundfunk immer weiter ausgebaut werden, weil die natürlich ganz andere Reichweiten generieren können und ganz anders in Werbung investieren können und so weiter.
Genau.
Und dass das eine Form von Wettbewerbsverzerrung darstellt.
Damit hat übrigens nicht nur die Junge Freiheit ein Problem, sondern zum Beispiel auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die immer wieder moniert, dass die Erzeugung von so presseähnlichen Produkten, ist glaube ich der Fachterminus, natürlich den Wettbewerb der Zeitungen untereinander völlig verzerrt. Also die Tagesschau war mal ein Fernsehformat und kam nur in der Flimmerkiste. Heutzutage ist die Tagesschau fast schon sowas wie eine Zeitung.
Das muss, genau, muss man dadurch, sich auch mal klar machen. Dass die halt auch im Internet immer präsent ist und quasi stündlich neue Artikel und so weiter bringt, konkurrieren sie einfach mit Online-Blogs und online.
Mit sämtlichen Zeitungs-Apps, SZ-App, FAZ-App.
Genau. Der ARD-Chef Kai Gnifke hat sich das durchaus angehört. Er hat selber auch davon gesprochen, dass er ein Klima schaffen möchte, wo innerhalb des demokratischen Spektrums alle Meinungen erwünscht sind. Ich finde, der Satz alleine ist ein Knaller, weil ein Klima schaffen möchte, impliziert, dass es dieses Klima dort aktuell nicht gibt. Allein das ist eigentlich eine völlige Offenbarung, dass man als Gnadenakt sagt, ja gut, Leute, da machen wir mal ein bisschen mehr innerhalb des demokratischen Spektrums, ein bisschen mehr Meinungsvielfalt. Finde ich schon krass, aber gut. Und er hat das natürlich erwartbar anders gesehen mit der Internetpräsenz. Er will das genaue Gegenteil machen. Er will noch stärker aufs Internet stoßen und er möchte, dass die ARD mit einem eigenen Streaming-Angebot Netflix, Disney Plus, Amazon und so weiter, was es da alles gibt, überholt.
Den Rang abläuft, genau.
Und sich richtig fest etabliert. Er hat auch noch gesagt, Hass und Hetze bedrohen den demokratischen Diskurs. Damit sind wahrscheinlich nicht die verschwörerischen Ratten genannt, die Blinddärme der Gesellschaft und andere wilde Zitate also von...
Du zitierst gerade öffentlich-rechtliche Journalisten.
Richtig. Oder
nicht, dass unsere Hörer jetzt völlig verwirrt sind.
Der dem Papst den Tod gewünscht hat oder die Hölle gewünscht hat, der ist wahrscheinlich auch nicht damit gemeint, aber gut.
Von queer.de, genau.
Und genau deswegen ist der Rundfunk so wichtig, weil man gegen Desinformation und Hass und Hetze vorgeht. Naja, und ich denke beim Streaming allgemein jetzt, selbst wenn die Öffentlich-Rechtlichen eine politisch neutrale Instanz wären, das Streaming-Prinzip an sich steckt auch ein bisschen in der Krise. Man sieht es bei Netflix gerade ganz gut. Mhm. Die bauen enorm ab an Mitgliedern, weil immer mehr Konkurrenz auf den Markt getroffen ist, wie zum Beispiel Disney Plus, Amazon, HBO, Hulu und so weiter. Und das ursprüngliche Angebot, was es attraktiver gemacht hat als herkömmliches Fernsehen, dass man in einem Angebot alles hat, egal ob man gerne Geschichtsdokus guckt oder Horrorfilme oder weiß ich nicht, Musicals oder irgendwelche wöchentlichen Serien, dass man halt alles in einem hat, das stimmt mittlerweile gar nicht mehr, weil es halt Netflix-Exklusivserien gibt und Amazon-Exklusivserien und im Endeffekt kommt man wieder dabei raus, dass man durch Netflix durchgeht, eigentlich Lust auf eine Sendung hat, über die alle gerade reden, aber Netflix hat die nicht und dann müsste man wieder raufzahlen, um eine andere zu bekommen. Also
ja gut, das ist jetzt der freie Medien. Das ist der freie Medienmarkt, wenn man so möchte. Also
genau,
das
klar.
Ist ja ganz normaler Wettbewerb, dass wenn ich ein Angebot habe, ein Konkurrenzangebot auftritt.
Richtig, aber wenn ein gewinnorientiertes Privatunternehmen wie Netflix, was mit einer innovativen Idee über Jahre den Markt dominiert hat, jetzt schon mit Problemen zu kämpfen hat, dann traue ich unseren ÖRR-Behörden nicht zu, da was Cooles auf die Beine zu stellen, rein von den Strukturen her.
Wie schaut's denn bei dir aus? Hast du denn, weil es geht ja in dieser Diskussion, wo sich Herr Stein und Herr Knifke auch geäußert haben, denn im Sächsischen Landtag ging es ja auch so ein bisschen darum, okay, was kann man jetzt machen? Wie geht's weiter mit dem ÖRR? Und hast du da vielleicht irgendwelche jetzt mal ins Blaue gefragt? Was würdest denn du ändern? Stell dir mal vor, du bist jetzt, Kai Knifke sagt, Vincent, ich habe nur auf dich gewartet, bitte setz dich auf meinen Schreibtisch, nicht auf den Schreibtisch, sondern auf den Schreibtischstuhl und schalte und walte deines Amtes. Du bist jetzt Mr. ARD. Was würdest du machen?
Ich würde sagen, Herr Knifke, war schön, Sie sind entlassen und den ganzen Laden dicht machen. Ich glaube da nicht mehr an eine Reform.
Du würdest einfach den ÖRR abschaffen?
Ja.
Okay.
Ja, und ich glaube, das ist an einem Punkt, wo es nicht mehr reformierbar ist. Wir haben Umfragen, die hatte Herr Stein auch erwähnt, von 2017, glaube ich. Da wird sich nicht so viel geändert haben seitdem. Dass von den Volontären, ich glaube, 90% wählen
ja, klar.
SPD, Grüne
und Linkspartei.
Und
das
Linke,
ist schon richtig.
CDU 4% oder sowas. Ja, FDP vielleicht noch 5%. Also das entspricht in keiner Weise irgendeinem Spiegelbild der Gesellschaft.
Aber in unserem Alter schon. Also sorry, aber die meisten
Nein, wir sind in Berlin und wir sind mehr oder weniger Akademiker. In Sachsen-Anhalt sieht es nicht so aus.
Ja, aber die werden ja dann auch keine Journalisten. Also
ja,
von den Leuten, die das machen, ist es ja offensichtlich, das muss ja nicht mal gespielt
werden. Ja, aber wenn sie wollten, könnten sie auch versuchen, Leute von der Jungen Freiheit abzuwerben und das tun sie ja nicht.
Ist richtig, das ist auch eine Schieflage, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht spiegelt.
Also meiner Meinung nach komplett abschaffen und wenn das nicht geht, dann radikal einstampfen. 100 Leute, die den ganzen Tag Pressemeldungen schreiben, einfach nur neutral, das und das ist passiert. Mhm. Fände ich wunderbar, damit könnte ich leben und dann sollen private Zeitungen von Junger Freiheit über Taz, über Bild, das dann einordnen und kommentieren. Ich brauche keinen, der mir in der Tagesschau dann noch erklärt, wie böse RWE ist oder wie was für ein schlechter Mensch ein Ungeimpfter ist oder so.
Das ist völlig richtig.
Das hat der öffentliche Rundfunk nicht zu leisten und das tut er aber seit Jahren.
Was machst du denn mit Kultur? Also Kultur senden ist extrem unprofitabel. Also so ein Konzert von Beethoven oder so, das sendet keiner, weil es keiner einschaltet.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Naja, das sind halt Quoten.
Wenn sich der Markt dafür ergibt, weil es noch genug Leute gibt, die Beethoven hören.
Es gibt aber nie genug Leute, die Beethoven hören, weil Beethoven halt ein sehr spezielles Kulturprodukt ist.
Dann soll es so sein. Ich kann die Leute auch nicht dazu zwingen, für Beethoven zu bezahlen.
Das ist interessant, weil
da bin ich knallhart.
Ja, aber ich würde schon sagen, also ich verstehe das. Es ist auch in der gegenwärtigen politischen Situation mehr als nachvollziehbar, dass es extrem viele Menschen gibt, die den Laden ganz dicht machen wollen. Ich wäre da tatsächlich auf einer moderateren Position, denn dass daran am ÖRR, am System ÖRR auch gespart werden muss oder sollte, das ist, glaube ich, klar, auch weil ansonsten in der Zeit kein politischer Konsens mehr darüber erreicht werden kann. Aber erstens würde ich schon sagen, dass bestimmte Schlüsselbereiche in unserer Kultur- und Medienlandschaft einfach ÖRR einfach vom ÖRR auch übernommen werden müssen. Stichwort zum Beispiel Kultur, Literatur, solche Sachen. Diese Infrastruktur bricht ansonsten völlig weg. Es würden übrigens auch ganz viele Orchester dicht gemacht werden. Es gibt richtig viele Rundfunkorchester zum Beispiel. Da werden plötzlich einfach Hunderte und Aberhunderte von irgendwie Kunstschaffenden einfach
ja,
plötzlich.
Ja, aber es ist kein Menschenrecht, Künstler zu werden. Ich wäre auch gern Profifußballer geworden, hat halt nicht gereicht. Soll es jetzt ja, ein Rundfunk-Fußballteam geben?
Es geht ja dann sogar noch weiter. Also es geht ja nicht mal nur um so das schöne, wahre Gute, sondern es geht ja dann auch nochmal darum, dass unsere Debattenkultur, also du kennst amerikanische Verhältnisse zum Beispiel, wo es ein relativ schwaches öffentliches Rundfunksystem gibt. Da haben wir mittlerweile Menschen, die in unterschiedlichen Welten leben, weil die einen nur noch NBC gucken und die anderen nur noch Fox News, und das willst du doch auch nicht.
Wir so jetzt auch genauso, mit dem Unterschied, dass wir hier für das CNN-Pendant zwangsweise bezahlen müssen. Das ist der einzige Unterschied.
Das, ja, aber wär's nicht besser, wenn wir einen Öffentlich-Rechtlichen haben, der möglichst viele Meinungen widerspiegelt? Also der sich öffnet quasi nach konservativ, nach liberal zum Beispiel?
Ich glaube, dass das schwer möglich ist. Dafür sind da zu viele Brücken abgebrannt. Man müsste einen Georg Restle, einen Jan Böhmermann, diesen WDR-Typen, den ich da im Intro erwähnt habe, man müsste da so viele Leute vor die Tür setzen. Das funktioniert nicht. Deswegen sage ich nicht Meinungsvielfalt, sondern überhaupt keine Meinungen. Schreibt einfach den ganzen Tag DPA-Meldungen, was passiert ist, und überlasst den freien Medien, wie sie das dann kommentieren.
Ja, gut,
damit, das wäre ein Kompromiss, den ich noch eingehe.
Das wäre natürlich, aber das ist dann wiederum der Punkt, was machst du denn? Die freien Medien sind ja nicht einfach nur frei. Also das ist ja, wäre ja schön, aber es ist halt auch nicht so ganz so, weil es gibt auch, Instagram, Stichwort Telegram, TikTok, das sind alles Sachen, wo wir jetzt schon, und die gibt es noch nicht allzu lange, die sozialen Medien, wo wir jetzt schon die Erfahrung machen, den Einfluss, die auf unsere Debattenkultur und auch auf unseren Nachrichtenkonsum haben, sind gut, sind ziemlich verändernd, aber sie haben halt auch krass schlechte Seiten. Also stell dir mal vor, also jetzt zum Beispiel mit Hinblick auf China, Russland, die haben durch ihre Nachrichtenkanäle einfach einen krassen Einfluss auch auf unsere Debatten, die wir in Deutschland führen. Also sowas wie stehen die Deutschen zum Ukraine-Krieg, wird auch einfach in russischen Medienunternehmen mitentschieden. Oder wie stehen wir zu Taiwan? Diese Debatte kannst du auf TikTok nicht führen. Warum nicht? Weil der freie Markt eben das völlig abstrakte Eigentum an einem Medienkonzern, der sagt dann, ja, nö, das dürft ihr aber nicht.
Ja, über
Taiwan zum Beispiel.
Aber das gleicht sich aus. Das gleicht sich aus. Wenn ich bei einem Nachrichtenportal den Eindruck habe, die hauen ständig nur in eine Richtung, dann gucke ich mir halt das andere zur Gegendarstellung an.
Ja, gut. Ja, und ja, also wie gesagt,
ich bin schon. Man muss der ARD aber lassen, sie haben das Traumschiff, Florian Silbereisen.
Ja.
Und das ist noch Qualität, da geht die Kost ab.
Guckst du viel ÖRR?
Ach, das ist ZDF, sagt gerade unser freundlicher Tonmann. Ja, ehrlich gesagt gucke ich kaum. Ich habe früher Sportschau gerne geguckt, was in Zeiten des Internets dann auch schon wieder albern ist, weil ich krieg direkt die Spiel-Highlights der Bundesliga oder anderer Fußballwettbewerbe schneller auf YouTube auf meinen Laptop.
Ja schon, aber Sportschau ist schon gemeinschaftsstiftend.
Ich wüsste nicht, wozu. Wenn man wirklich Fußball interessiert ist, will man ja auch schnell wissen, wie es ausgegangen ist. Und da ist das Internet einfach schneller.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber der Punkt ist, ich zum Beispiel gucke, glaube ich, sehr gerne öffentlich-rechtlich im Sinne von, ich mag die Produktion, es gibt viele Dokus und so weiter. Ich schaue da schon viel NDR-Dokus noch und nöcher, höre auch relativ viel Deutschlandfunk, auch wenn ich natürlich, genauso wie du, immer denke, oh Gott, was soll der Mist jetzt und so weiter. Aber es ist, glaube ich, schon, dass es so etwas wie eine gemeinsame Plattform gibt und dass wir uns nicht aufspalten in 100.000 Medienunternehmen, was ja auch gut ist. Wie gesagt, alles in Maßen und alles so, dass es vernünftig ist. Wir beide arbeiten zum Beispiel bei einem privaten Medienunternehmen, wo es sehr gut ist, dass es das gibt. Und aber wenn es gar keinen Öffentlich-Rechtlichen mehr gäbe, würde das, glaube ich, auch zu einer relativen Anarchie führen. Weil früher war zumindest im Westen Deutschlands, war ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich eher was Verbindendes. Also Tatort, Tagesschau und Sportschau waren ja wirklich Dinge, um die sich das ganze Volk geschart hat.
Das stimmt, da hatte man auch noch Leute wie Günter Gauss, die tatsächlich einem neutralen journalistischen Anspruch nachgegangen sind. Und die sind leider ausgestorben.
Ja, genau. Darauf beziehe ich mich, wenn ich davon rede.
Na gut, darauf können wir uns ja noch einigermaßen einigen, denke ich.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja versöhnlich.
Das stimmt. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, das Weltwirtschaftsforum tagt gerade in der Schweiz, in Davos. Und ja, darum ranken sich, ich glaube, jeder, der schon mal 5 Minuten im Internet war, hat da schon die wildesten Gerüchte gehört. Da ranken sich natürlich die Verschwörungstheorien drum. Kommen wir da mal zu den Fakten. Das Weltwirtschaftsforum ist eine Schweizer Stiftung und Lobbyorganisation. Sie wurde 1971 von dem Deutschen Klaus Schwab gegründet.
Genau.
Es hat rund 1000 Mitgliedsunternehmen, die in der Regel einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar haben. Also sprich die absolut
größten. Das sind die absolut dicken Dampfer, genau.
Das sind die richtig dicken Fische in der Weltwirtschaft. Laut Wikipedia, ich zitiere gerade, werden hier neben der Wirtschaftspolitik, welche traditionell im Fokus stand, konzentriert sich das WEF im Rahmen seiner Agenda zunehmend auch auf Themen wie Umweltschutz und soziales Unternehmertum. Ja, das ist das Selbstverständnis dieser Organisation. Dort werden, wie gesagt, die mächtigsten und reichsten Menschen der Welt zusammengeholt und dann unterhält man sich ein bisschen. Von CEOs von JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, unsere Lieblingsfreundin Luisa Neubauer, Politiker,
genau, aller Couleur, unterschiedliche Menschen dabei.
Die geben sich da alle die Klinke in die Hand, natürlich auch führende Wissenschaftler und so weiter.
Genau.
Und ich glaube, so richtig in den Fokus von kritischen Menschen ist es erst 2020 geraten, als Klaus Schwab The Great Reset, also der große Neustart, geschrieben hat, zusammen mit seinem Kollegen Thierry Malleret. Und er sagt da im Prinzip, dass die Corona-Pandemie eine Chance ist, Gesellschaften und die globale Wirtschaft gerechter, klimaneutraler und sozialer zu gestalten. Und ich kann schon nachvollziehen, dass bei Leuten da die Alarmglocken ringen, weil was diese Leute unter sozial und gerecht verstehen, und ich persönlich kriege bei den Worten sozial und gerecht schon ein leichtes Alarmsignal, und spätestens bei klimaneutral explodiert es völlig. Das klingt für mich immer nach, ihr dürft mehr bezahlen und ihr dürft nichts mehr machen, während wir Steak essen und um die Welt jetten. Die kommen natürlich standesgemäß dann im Privatjet. Karl Lauterbach ist auch dort, trägt dort keine Maske. Das darf ich in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit schon machen, er in Davos dann nicht. Viren verbreiten sich scheinbar auch diametral zum Kontostand. Und die Tagesschau, wir haben heute eine schöne Rundfunkfolge, hat einen schönen Faktencheck geschrieben, den fand ich super. Er hat gesagt, für Verschwörungsideologen ist Klaus Schwab eine Hassfigur. Und ich fand den Satz sehr schön, Entschuldigung, ich habe gerade den Zettel vor mir, wo so viele einflussreiche Menschen zusammenkommen, sind auch Verschwörungsmythen nicht weit. Ja, man fragt sich, wieso. Im Internet finden sich zahlreiche Artikel und Videos darüber, wie das WEF im Hintergrund die Strippen zieht. Immer wieder ist dabei die Rede vom Great Reset. Ja, weil der sein Buch so genannt hat. Also da muss man sich nicht wundern. Und noch einen schönen Satz fand ich, es ist nicht so, dass sich dort Menschen treffen, um eine globale Verschwörung auszuhacken, sondern um miteinander zu diskutieren, wie die Zukunft gestaltet werden könnte.
Ja, das ist natürlich
exakt dasselbe in positiv schon formuliert. Also,
ja klar, und eben, da saß wahrscheinlich auch nur einer, der sagen wollte, so, jetzt zeige ich es den ganzen Leuten mal, die hier in Anführungszeichen Unsinn erzählen, jetzt schreibe ich mal genau das Gegenteil.
Und also wenn ich vorher kein Verschwörungstheoretiker war, dann bin ich es nach diesem Faktencheck, weil um uns da mal bisschen abzusichern. So, meine ehrliche Meinung dazu ist, ich glaube nicht, dass die dort irgend böse Sachen planen. Ich glaube nicht, dass, weiß ich nicht, die Impfung Leute bewusst umbringen soll oder so ein Schwachsinn. Natürlich nicht. Aber, dass sich die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt nicht wie du mit deinen Kumpels auf ein Bierchen treffen und ein bisschen Karten spielen und über ihr Privatleben quatschen und dann nach Hause gehen, sondern dass die sich was erhoffen davon, wenn sie da ständig zu Konferenzen zusammenkommen. Und dass das natürlich Leute aufhorchen lässt, ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches.
Ja, na klar, also das ist ja auch interessant, weil dieses World Economic Forum, das war traditionell eigentlich immer eher so ein Topos von links, dass die Leute gesagt haben, von der linken Seite, die Occupy-Bewegung zum Beispiel hat schon 2012 gegen das Format demonstriert. Und auch jetzt gibt es mehr als genug Linke, die sagen, eben aus anderen Gründen als jetzt die Rechte, wo das neu ist, dass die jetzt auch anfangen mit dieser Form von Elitenkritik, seit Corona eigentlich, dass eben traditionell eigentlich immer Linke gesagt haben, ihr kommt hier mit Privatjets und ihr seid alles reiche Kapitalisten und wollt uns hier zugrunde richten. Das ist ganz interessant. Was mich halt nur immer wundert, ist, dass man, wenn man jetzt das Ding kritisiert, von konservativer Seite aus, dass man so tut, als wäre das WEF ein besonderer Ort, wo quasi die Obrigkeit, Leute aus Medien, Politik und Wirtschaft, quasi als ob die nur in Davos besprechen würden, was die machen. Also die sehen sich auch den Rest des Jahres. Und es gibt ganz, ganz viele andere reiche Leute, die zum Beispiel in China oder in Russland sitzen, die, also ich glaube halt jetzt tatsächlich nicht an diese globale Verschwörung in Davos. Ich glaube nicht, dass
die da jetzt irgendwas... Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das einzige richtige Argument in diesem Faktencheck war tatsächlich auch, dass da geschrieben wurde, dass man natürlich, wie soll man sagen, es wäre schwierig mit tausenden Leuten aus der ganzen Welt, die ja teilweise auch konkurrierende Unternehmen führen, an einem Strang irgendeine Verschwörung durchzuziehen, ohne dass was raussickert. Das ja, stimmt schon. Also
ja, Verschwörung klingt halt immer so, wie man macht sich Sachen ab und dann richtet man die Welt zugrunde. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Dinge sind schon noch ein bisschen komplizierter als das.
Aber dass man sich schon miteinander in gewisser Weise abspricht,
ja, klar,
das locker. Passiert dort definitiv.
Ja, klar. Der Konsens besteht aber auch schon immer davor. Also dieses komische, also das, was wir ja auch immer wieder bemerken, warum da natürlich auch Luisa Neubauer ist, dass man natürlich sagt, okay, wir wollen jetzt anders wirtschaften, wir wollen jetzt eigentlich einen grünen Kapitalismus herstellen, der vielleicht die Wirtschaft nicht ganz so kaputt macht, die Umwelt. Und dabei wollen wir aber auch noch Geld verdienen. Das gab's schon davor. Und ich glaube, mein Punkt ist einfach, ich glaube, die Welt würde ohne WEF nicht anders und auch nicht besser aussehen als mit.
Da gebe ich dir recht.
Also sie würde schon wahrscheinlich besser sein, aber dann gäbe es halt ein anderes WEF.
Ja, WEF. Klar, natürlich. Warum? Das liegt ja WEF, auch in der Natur WEF, der Sache, ja. Dass so ja. Wie Briefträger oft andere Briefträger kennen halt Wirtschafts-CEOs dann ja. Andere Kollegen und reden über die Arbeit. Und das ist ja erstmal normal. Ich muss da kurz Werbung in eigener Sache machen. Die JF hatte eine schöne Karikatur, die wir dann auch auf Twitter noch gepostet haben.
Das war witzig.
Mit Luisa Neubauer und der, es ist schwierig, ein Bild zu beschreiben, einfach angucken. In der letzten Zeitungsausgabe genau. Ist es drin oder auf Twitter, aber
hat sie eigentlich reagiert?
Leider nicht. Luisa Neubauer ist halt in einer Person Rebellin und gleichzeitig aber auch Sprecherin beim Weltwirtschaftsforum und postet dann noch, dass sie jetzt mal den reichen CEOs dort richtig die Leviten lesen wird. Sie ist eine geladene Gästin. Also, und Klaus Schwab sagt ja selber, Stakeholder-Kapitalismus heißt, man darf nicht mehr nur auf Gewinnmaximierung gehen als Unternehmen. Das ist seine Vision für die Zukunft, sondern man muss auch nach Reizwörter, sozialen und gerechten Aspekten handeln. Und da klingeln bei mir wieder die Alarmglocken, ob das nicht bedeutet, dass man für CO2-Zertifikate, für was in Amerika schon üblich genau. Ist, Affirmative Action, bei gleicher Qualifikation, wenn du einen schwarzen und einen weißen Bewerber hast, nimmst du den schwarzen, wegen der historischen Schuld der Weißen und so weiter, dass sowas dann mit dranhängt, wie Unternehmen zum Beispiel an Aktienmärkten dann irgendwie bewertet werden und so weiter. Dass das manipuliert wird zugunsten dieser neulinken, woken Agenda.
Naja, und ja, also ja, das ist natürlich möglich.
Da gilt es hinzugucken, ohne gleichzeitig unbedingt davon immer direkt auszugehen, dass die Erde flach ist und
der schmale Grat ist halt genau. Ist halt dann doch irgendwie entscheidend, dass man gucken muss, wovon man jetzt ausgeht. Und ich bin eigentlich immer dafür, mich nicht, wenn ich Obrigkeiten kritisiere, dass ich nicht sage irgendwie, ja, Klaus Schwab will, also sage ich jetzt aus Spaß, ich glaube, du verstehst mich, Klaus Schwab will, dass ich Käfer esse. Ich rege mich, glaube ich, weniger darüber auf.
Man kann in der EU jetzt demnächst Käfer essen, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Also ich rege mich, glaube ich, eher darüber auf, dass Vonovia es einfach scheinbar auch nicht möchte, genug Wohnraum zu schaffen, wo ich letztens einen kleinen Kommentar drüber geschrieben habe, jetzt nicht auf Vonovia gemünzt, sondern auf den deutschen Wohnungsmarkt. Also ich glaube, wir haben genug Pappenheimer im Land, genug Klaus Schwabs, die tatsächlich für Probleme sorgen. Und die sitzen viel näher, als wir denken. Und solche Sachen wie Wohnungsnot gehören da definitiv mit dazu. Zu den echten Käferproblemen.
Da gebe ich dir recht. So, du hast dich ein bisschen schlau gemacht mit Tratsch und Klatsch. Über
Tratsch und Klatsch.
Tratsch und Platsch. Oder so
Platsch
ähnlich.
Und Quatsch.
Über die englische Königsfamilie und was da los ist.
Ja, da ist ganz schön viel los. Entschuldigung, ich merke jetzt hier gerade, dass ich auf dem Stuhl kipple und das ist maximal unprofessionell, denn meine Stimme ist dann weiter weg. In dem Fall entschuldige ich mich bei euch allen. Und komme jetzt wieder zurück zum Thema. Ich werde auch nicht mehr kippeln. Es geht natürlich um Harry und Meghan. Und dieser Tratsch, jetzt hast du mir das Wort kaputt gemacht, glaube ich. Ich kann es nicht mehr normal aussprechen.
Entschuldigung.
Dieser Tratsch bewegt nicht nur das Vereinigte Königreich, sondern auch, glaube ich, gefühlt ganz Amerika, Westeuropa und den ganzen Erdball. Es geht darum, dass jetzt zeitgleich ein Buch erschienen ist von Prince Harry, das Spare heißt. Und in dem er quasi seine Geschichte erzählt und auch die Geschichte seiner Beziehung mit seiner Frau Meghan Markle, die US-amerikanische Schauspielerin. Die beiden haben sich von der Königsfamilie verabschiedet, weil sie verschiedene schwere Vorwürfe einerseits gegenüber Harrys Verwandten, also nicht unbedingt der Queen selber, aber doch der Umgebung und auch der britischen Yellow Press, also der Klatsch-Tratsch-Presse in Großbritannien gegenüber erheben. Und darüber hat jetzt Harry natürlich ein Buch geschrieben und das erhitzt die Gemüter. Und dann ist auf Netflix noch eine Doku erschienen, die heißt auch Harry und Meghan oder Meghan und Harry, ich weiß es nicht genau. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Meghan und Harry heißt, worum er gleich nachher noch. Und da werden auch wieder viele neue Vorwürfe laut gegenüber den britischen Medien und dem Königshaus. Zusammengefasst kann man, glaube ich, schon sagen, dass die beiden erstens rassistische Untertöne im Königshaus selber kritisieren, dass sie sagen, das Königshaus war nicht sensibel genug gegenüber der bürgerlichen US-Schauspielerin Meghan Markle, als sie quasi da reingeheiratet hat und hat auch immer irgendwie mit ihrer Herkunft gefremdelt. Meghan Markle ist Sohn einer Afroamerikanerin.
Tochter.
Ach genau, ja.
Alles
sorry,
gut.
Sorry, ja, ich bin schon völlig durch. Ist Tochter einer einer Afroamerikanerin und Amerikaners. Und sie ist, glaube ich, das, was man an Lightskin, ich weiß nicht, wie man das...
Aber wirklich, also volle Kanne Lightskin. Also,
Ja, aber
wenn man sie nicht kennt und sie sieht, könnte sie auch als Italienerin oder so einfach durchgehen. Ich finde die Frau nicht allzu schwarz, die würde in Afrika sofort auffallen.
Ja,
aber gut, die Race-Karte,
wie es ist,
kann man immer anbringen.
Und jedenfalls sind das so die Vorwürfe. Harry sagt auch, dass die Berichterstattung der Yellow Press Meghan Markle in den Wahnsinn getrieben hätte und Meghan Markle spricht selber davon, dass sie in einem Oprah-Interview mit Oprah Winfrey, das ist eine amerikanische Talkmasterin, dass sie sogar schon Selbstmordgedanken gehabt hätte, weil das Ganze so verfahren und so beschissen war, auf gut Deutsch für die beiden. Und mit diesen beiden neuen Sachen, der Serie und dem Buch, brettern die halt nochmal rein. Prince Harry spricht über Gott und die Welt, schreibt darüber, dass er sich mit seinem Bruder geprügelt hätte, schreibt darüber, wie schrecklich die britischen Medien doch sind und über seinen Kampfeinsatz in Afghanistan schreibt er, dass er dort irgendwie 25 Taliban-Kämpfer getötet hätte und wie er mit diesem Umstand lebt. Also es ist relativ krude.
Ist das belegt?
Nee, es ist nicht belegt, weil er, also sonst, wenn es das belegt wäre, dann würde man ja jetzt nicht drüber reden. Also jetzt ist es erstmal der Behauptung, die er aufstellt.
Okay.
Und da muss man gucken, ob denn nochmal eine Stimme kommt aus dem britischen Militär. Er war in Afghanistan, er hat auch da gekämpft als Koordinator im Feld für die Luftunterstützung. Das heißt, er hat so Punkte gespottet, wo dann die Luftunterstützung hingehen sollte. Und na klar, da kann es schon passieren, dass du Leute umbringst damit.
Krass.
Und war auch geheim. Und sobald das, also die lustigerweise war die Bild-Zeitung damals daran beteiligt, dass klar wurde, dass er vor Ort ist. Und sobald das, also als das dann öffentlich geworden ist, wurde er wieder abgezogen. Weil dann wurde es zu gefährlich, weil dann lesen das natürlich auch unter Umständen irgendwelche Taliban-Köpfe und dann sagen die, oh, da ist Prince Harry, wir müssen den jetzt hier abschießen. So. Deswegen wurde der wieder zurückgeholt quasi, wenn ich mich jetzt nicht total irre in der Geschichte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist natürlich wieder hochgegangen wie eine Bombe. In Großbritannien sind die beiden wahrscheinlich noch unbeliebter denn je. Die öffentliche Meinung ist sehr stark kontra Meghan und auch kontra Harry. Wahrscheinlich Harry nicht ganz so schlimm wie Meghan, weil vor allem Meghan sich mit ihrem Auftreten, das doch sehr selbstbewusst war und viele Briten würden sagen, auch nicht angemessen eine Adligen, dass sie dort sich extrem unbeliebt gemacht hat. Was mir aufgefallen ist, was relativ kurios ist, Harrys Geburtsname lautet eigentlich Henry Charles Albert David. Da ist kein Harry drin. Ich weiß nicht, wie der zu seinem Harry-Namen gekommen ist.
Vermutlich einfach eine Kurzform von Henry.
Tja, nee, aber dazu muss man sagen, Harry war auch in seiner Vergangenheit schon immer wieder als Punk auffällig geworden. Also Punk im übertragenen Sinne. Er war oftmals sehr betrunken auf Partys unterwegs, ist mit komischen Bemerkungen aufgefallen. Lustigerweise, und das wird dich interessieren, war Harry in der Vergangenheit auch immer wieder durch nach heutigen Maßstäben bewertet ziemlich rassistische Kommentare aufgefallen. Was natürlich interessant
ist. Die Kommentare kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass er mit einer Hakenkreuzarmbinde auf eine Party gegangen ist.
Genau sowas. Und das ist ja jetzt auch nicht super, super aware und sensible, wie man das heute wahrscheinlich sagen würde. Und er hat zum Beispiel über seine damalige Freundin Chelsea Davy, die aus Simbabwe kommt. Die irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich Nachkommen von irgendwelchen europäischen Siedlern ist oder so, hat er aber gesagt, she's not black or anything, you know, weil er halt sagen wollte, dass sie weiß ist, hat es dann aber in diesem Ton gesagt, da gab es
ja, aber das ist doch nicht schlimm.
Na, da gab es schon damals Rambazamba. Was? Und du weißt doch, wie die Medien funktionieren. Und dann, oder seinen pakistanischen Kameraden, ich erkläre auch gleich, warum ich das sage. In der britischen Armee hat er als Our Little Parky Friend tituliert. Das Ding ist, ich sage das nicht, weil ich irgendwie sagen möchte, was für ein schlimmer Rassist Harry selber ist, sondern weil es natürlich interessant ist, dass er sich jetzt so stark für diese Awareness einsetzt, dass man sagt, okay, wir brauchen den Antirassismus, wir müssen uns bewusst werden, obwohl er selber eigentlich damals sich nicht groß unterschieden hat von seiner gesamten Familie. Und das Interessante ist in dem Fall auch eben, das muss man schon sagen. Also man muss sich keine Sorgen mehr machen um die britische Monarchie. Der Typ, also Harry, erzählt lauter komische Geschichten über seine Familie, über seinen Vater, über seinen Onkel, über seinen Bruder zum Teil auch, dass die sich irgendwie prügeln und es gibt und dass die irgendwelche komischen Bemerkungen machen. Und dann gibt es sowieso schon viele Geschichten, zum Beispiel Prince Andrew und diese Epstein-Affäre, dass er damit verstrickt war. Er macht eigentlich offensichtlich die Königsfamilie besteht, und das ist völlig normal, aus lauter verrückten Menschen. Also wie jeder.
So wie normale Familien.
So wie normale Menschen auch, genauso. Der Punkt ist aber, das wird ja nicht erwartet von der britischen Königsfamilie. Also wenn du zum Beispiel The Crown kennst, auch eine Netflix-Serie, da wird immer argumentiert mit, ja, die Königsfamilie zieht ihre Legitimität daraus, dass sie in das Amt hineinwachsen. Das heißt, sie sind deswegen legitim als Adelsfamilie, weil sie ein Idealbild verkörpern, weil sie eben versuchen, nicht normalmenschlich zu sein.
Ja klar, das sind halt höhere Ansprüche.
Genau, und jetzt kommt halt Prince Harry und sagt, nö, und ist auch vor allem wie so eine Bombe geht der hoch. Und der ist selber völlig verrückt und zeigt dann auf alle seine Familienmitglieder und sagt, ihr seid genauso bekloppt wie ich. Und die Briten reagieren damit aber nicht darauf, dass sie irgendwie überlegen, die Monarchie, die ist ja ganz schön komisch, sondern die sagen einfach, böse Harry. Und das finde ich, man braucht sich gar keine Sorgen mehr zu machen, wenn dieser Mechanismus funktioniert.
Ja, aber ich finde das eine völlig normale Reaktion.
Ja, ist es ja auch.
Weil es einfach darum geht, dass man sich, das würde dir jeder italienische Mafia-Film bestätigen, man wendet sich nicht gegen die Familie.
Oh, das hast du schön gesagt.
Im vorletzten, glaube ich, in dem Silvester-Podcast, vorletzte Folge, haben wir auch über den Mohammed Charour geredet, der hauptberuflich Rassismusopfer ist und sagt, er distanziert sich nicht von seiner Clanfamilie. Das werfe ich ihm nicht mal vor. Dass er sagt, okay, selbst wenn mein Bruder ein Schwerkrimineller ist, der Leuten Schlimmes antut, er ist trotzdem mein Bruder. Das kann ich in gewisser Weise verstehen, weil man sucht sich seine Familie nicht aus und man sitzt in einem Boot und man muss zusammenhalten. Und öffentlich einfach gegentritt, dann spricht das nicht für seinen Charakter.
Das ist völlig richtig. Ich stimme dir auch prinzipiell zu, weil ich selber das britische Königshaus gerne mag und weil ich auch das Bild, für das sie stehen, auch gerne habe, diese das ganz lange, das dieses, wie nennt man das denn, das Zuverlässige, dieser Fels in unruhigen Zeiten, alles cool. Aber so von außen betrachtet ist es halt trotzdem witzig, weil die britische Königsfamilie ist halt für den, zum Beispiel für den britischen Steuerzahler super teuer. Sie ist auch nicht verwandt mit den ganzen Briten, sondern es ist ja trotzdem objektiv ist es eine normale Familie. Also wenn du völlig ohne Interesse drauf guckst, so und dich nicht von diesem Bild irgendwie beeindrucken lässt, ist schon relativ witzig. Weil eigentlich hat Harry einfach nur gesagt, wie dysfunktional die gesamte Familie gerade ist. Was ja auch in gewisser Weise richtig ist. Und nach dem Tod der Queen stimmt es ja sogar noch umso mehr, dass die Königsfamilie sich finden muss. Und hoffen wir mal tatsächlich, dass sie noch lange existiert, weil natürlich werden jetzt irgendwann auch so republikanische Sentiments wieder wach, dass man sagt, ja, wollen wir das denn? Auch mit dem Streit jetzt zum Beispiel mit Schottland hatten wir ja letztens, dass Schottland eine eigene Gesetzgebung in Sachen LGBT machen möchte und London gesagt hat, nee. Das führt ja alles dazu, dass man sich fragt, das Vereinigte Königreich, hält das noch zusammen? Und dass sich das natürlich dann auch an der Königsfamilie entlädt. Ich kann nur sagen, ich hoffe zwar, dass das lange hält noch, aber was Harry da getan hat, ist schon relativ crazy. Aber wie die Leute reagieren, finde ich halt auch nicht ganz logisch.
Ja, ich denke, das hat's sehr gut zusammengefasst.
das hast du schön gesagt.
Dann kommen wir mal zum letzten Thema für heute. Ja. Und zwar zur Festnahme und den neuen Erkenntnissen bei den beiden Iranern, die in NRW verhaftet wurden. Ja, zwei junge Männer aus dem Iran, Brüder, wurden in Castrop-Rauxel festgenommen.
Wo ist das?
Nordrhein-Westfalen. Weil sie einen Sprengstoffanschlag versucht haben sollen, und zwar mit Cyanid und Rizin, also mit chemischen Waffen. Mhm. Die Hinweise darauf kamen von US-Geheimdiensten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob FBI oder CIA.
FBI
war es? Okay. Auf FBI-Hinweis kam das. Die Deutschen hätten die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Angeblich haben sie einen Anschlag an Silvester schon geplant. Und der Gott sei Dank verhindert werden konnte. Einer der beiden war 2019 wegen versuchten Mordes verurteilt worden, weil er betrunken 2018 einen richtig schweren Ast von einer Autobahnbrücke geworfen und ein fahrendes Auto getroffen hat. Der Mann wurde dann in eine Suchtklinik verlegt und ist auf Freigang.
Genau.
Also der war schon mehrfach auffällig. Die beiden sind 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist. Der ältere von den beiden, mittlerweile 32, damals 8 Jahre jünger, hat damals angegeben, Christ zu sein, was umso ironischer ist, weil er halt einen islamistischen Anschlag geplant hat.
Genau.
Mhm. Interessant dabei finde ich auch, der Iran ist, ich meine, mit dem Libanon zusammen das einzige islamische Land mit einer schiitischen Mehrheit.
Genau.
Die Iraner sind zu über 90% schiitische Muslime und die Staatsdoktrin dort ist auch schiitischer Islam, was die Mullahs machen. Und die beiden sollen aber IS-Nähe gehabt haben. Also gehören sie der sunnitischen Minderheit an, die dort selber im Iran auch durchaus verfolgt wird. Also zumindest kann ausgeschlossen werden, dass sie vom iranischen Staat bezahlt wurden. Nichtsdestotrotz reiht sich das ein in halt Islamismusstrukturen in Deutschland, die es seit Jahren gibt. Wenn wir über den Iran sprechen, wie gesagt, nicht konkret über die beiden Brüder gerade, aber trotzdem, dann haben wir zum Beispiel das Islamische Zentrum in Hamburg. Der Verfassungsschutz sagt seit Jahren, das ist ein Außenposten der Mullah-Regierung.
Das ist aber wieder schiitisch.
Ja, schiitisch, vom iranischen Staat, sage ich ja. Aber die dort halt auch Leute versuchen.
Nee, nur weil du gerade sagtest mit den beiden, diesen sunnitischen Typen.
Es reiht sich insofern trotzdem ein, als dass wir, egal ob bei Schiiten oder Sunniten, Islamismus gibt es in aller Couleur und es gibt auch entsprechende Verbände in aller Couleur. Teilweise werden die auch mit Steuern mitfinanziert im Rahmen von irgendwelchen interkulturellen Antirassismus-Projekten und so weiter. In Hamburg gibt es diesen Streit schon länger, weil nachdem die Frauenproteste im Iran losgegangen sind, das Thema Islamisches Zentrum und Blaue Moschee in Hamburg wieder ein bisschen in den Mainstream gerückt ist. Und der CDU-Fraktionschef, der auch der Oppositionsführer im Hamburger Lokalparlament ist, hat gesagt, es ist schier unerträglich, dass SPD und Grüne seit Jahren antisemitische Vertragspartner dulden und die schützende Hand über sie halten. Woraufhin der SPD-Chef ganz gut gekontert hat und gesagt hat, das war die CDU 2007, die das überhaupt eingeführt hat.
Das ist so ein klassischer Wortwechsel.
Das ist auch ein klassischer Christdemokrat. Erstmal raufhauen in der Hoffnung, dass die Leute das schon wieder vergessen haben. Naja, was soll man sagen? Es passiert immer wieder in anderen Ländern, in Marokko. Das war zumindest mein Stand vor ein paar Jahren. Ist es ausländischen Predigern prinzipiell verboten, in Marokko aufzutreten. Also ein islamisches Land wie Marokko hat da eine härtere Gesetzgebung als das eigentlich säkulare Deutschland. Ich verstehe nicht, wie sowas immer wieder passieren kann, aber gut, so läuft halt so. Man ist teilweise ein bisschen sprachlos. Ich meine, das sunnitische Pendant wäre zum Beispiel DITIB mit Erdogan und AKP-Kontakten, Islamic Relief, eine Hilfsorganisation mit Nähe zur Muslimbruderschaft. Es gibt den Arbeitskreis Muslime in der SPD. Mit dem Gründer, auch ein Iraner, Davoud Nazizadeh, der auch wiederum für das Islamische Zentrum in Hamburg arbeitet, was vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also das reißt nicht so richtig ab. Und klar, wenn man sich...
Das wird wahrscheinlich eher vom Verfassungsschutz beobachtet, weil es iranische Interessen in Deutschland wahrnimmt.
Genau, ja. Und
weniger, glaube ich, als ich weiß jetzt nicht, ob das eine Terrormoschee ist. Also das weiß ich jetzt nicht,
ehrlich gesagt. Es ist eher legalistischer Islam.
Genau, also die
genau das, was wir gerade vor uns sehen. Also dieses, wir gehen in Regierungsämter rein, unter dem Deckmantel von, oh nein, Rassismus, bitte, wir sind so arme kleine Opfer, und dann halt Stück für Stück immer mehr Steuergelder abgreifen, Strukturen aufbauen und so weiter.
Das stimmt, und ich habe auch absolut jetzt nicht wirklich eine Ahnung von dem Thema und habe auch keine klugen Verbesserungsvorschläge. Ich wollte das nur gerade trennen, weil es scheint mir doch was anderes zu sein, wenn zwei völlig geisteskranke Leute aus dem Iran einen Rezin-Anschlag machen oder wenn irgendwelche Leute in Anzügen iranische Politik in Deutschland vertreten.
Das stimmt, absolut. In dem Fall sind das auch tatsächlich zwei verschiedene Gruppen.
Das heißt ja nicht, dass das eine gut und das andere schlecht ist oder dass man da eine Wertung vornimmt. Nur es schien mir zwei Probleme zu sein, die unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedlichen Umgang brauchen.
Ja. Und was ich daran auch noch ganz interessant fand, ist, es ist relativ vielsagend für Deutschland, dass wir haben das, wie gesagt, 2007 wurde das eingeführt. Wir haben jetzt seit 16 Jahren, also wäre das ein Mensch, könnte der jetzt schon sich irgendwie ein Bier kaufen gehen. Wir haben seit 16 Jahren haben wir die Situation, dass dort legalistische Islamisten mitten in Hamburg einfach ihr Ding machen. Und das braucht erst die Frauenproteste im Iran, damit das hier im Bewusstsein der Leute ankommt. Versteh mich nicht falsch, ich wünsche den Frauen dort im Iran alles Gute, super Sache. Größten Respekt, ich hoffe, die stürzen die Mullahs, aber dass man nicht aus Eigeninteresse einfach argumentieren kann und damit den Mainstream erreicht, zu sagen, die schaden Deutschland, sondern dass wir dann sagen müssen, ja, wegen den Frauenprotesten im Iran ist das mit der Moschee so schlecht.
Ja, klar, das ist natürlich eine interessante Argumentationsform, das stimmt schon.
Es ist auch schlecht für iranische Frauen, die hierher geflüchtet sind und so weiter, es ist halt aber auch einfach schlecht für Deutsche, die hier leben. Und das hätte man 2007 schon bedenken können.
Ja, klar, aber das dahinterstehende Problem ist ja nach wie vor, wie organisierst du denn den Islam in Deutschland? Wie machst du denn das? Und da kannst du natürlich, also das ist halt, ich habe darauf halt keine Antwort und ich weiß es halt auch nicht. Liberale? Imamin.
Seran Atish,
genau.
Die unter Polizeischutz lebt und zwei Mordanschläge überlebt hat.
Genau, wo es die Diskussion gibt, okay, wie organisiert man dann oder wie macht man das denn? Und da hast du auf der einen Seite halt sowas wie die Blaue Moschee, wo wahrscheinlich sehr viele Iraner hingehen, die halt in ihrer Iran-Welt leben, hier in Deutschland. Dann hast du auch DITIB, die sehr Türkei verbunden sind,
ja,
wo dann Erdogan herkommt und von seinen Leuten spricht und die auch ja selber teilweise hier natürlich in Deutschland sich zu Hause fühlen, teilweise aber halt auch noch in der Türkei und wo die Religion quasi aber auch mehr stärker noch in dem Herkunftsland, historischen Herkunftsland verbunden ist und wo du dann natürlich ich fragen musst, okay, wie machen wir das denn? Also, weil ich finde das echt schwierig.
Ich weiß nicht, ob das so schwierig ist. Prinzipiell ausländische Förderung von religiösen Institutionen komplett verbieten.
Ja, dann musst du selber. Dann musst du Milliarden oder...
Nö. Wenn der, weiß ich nicht, der Gründer von Kaplan Döner zum Beispiel, der ist Multimillionär mit seinem Franchise. Wenn der jetzt privat sagt, ich habe Lust, eine Moschee zu bauen, ich habe dafür hier ein Grundstück gekauft, dann kann er das gerne machen. Wenn der Verfassungsschutz sich das dann anguckt und sagt, wunderbar, unbedenklich, dann kann der gerne seine Moschee hier gründen. aber dass irgendwelche ausländischen Regime
einfach
schalten und walten können, finde ich absurd, vor allem wenn ich mir angucke, dass in Marokko unter der Herrschaft von König Mohammed VI. In einem islamischen Land die Gesetze härter sind als in Deutschland, dann ist das absurd, das kannst du keinem verkaufen.
Das ist absurd, aber du hast ja trotzdem, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also wenn ich sage, keine ausländische Förderung für Dingsbums, für Moscheegemeinden, dann stehst du entweder vor der Wahl, du sagst, da, das regelt der Markt, oder du sagst, man nimmt tatsächlich selber öffentliches Geld in die Hand, was auch wieder Skandale produzieren wird. Und wenn du sagst, es regelt der Markt, dann passiert halt im Zweifelsfall Folgendes, dass sich natürlich auch wieder so eine Problemmoscheen gründen, weil du halt keine Vorgaben machst. Also das ist halt wirklich ein verzwickter Kreislauf, finde ich.
Ja, in gewisser Weise schon, aber ob das jetzt eine Problemmoschee ist oder nicht, liegt ja daran, was die Sicherheitsbehörden sagen in erster Linie. Die könnte man trotzdem dicht machen, ob sie vom Ausland finanziert wird oder nicht.
Ja, das stimmt schon, aber liegt ja auch daran, was für eine, also wie die Leute, die hier leben und Muslime sind, wie die an Gott glauben und wie die ihren Glauben hier leben. Und wenn die halt ihre komische blaue Moschee, wenn du sagst, dass sie so zu seltsam sind, wenn die da hingehen und da irgendwie beten und dass das kein Problem ist oder die keinen Anschlag vorbereiten oder irgendwie nicht völlig durchgeknallt sind, dann würde ich sagen, okay, bevor man dieses System ändert, lieber gucken, dass du nicht irgendwie sagst, okay, ich schmeiß alle raus, also DTIP und die blaue Moschee und überhaupt alle, dann gehen hier die meisten Moscheegemeinden irgendwie baden und das erzeugt natürlich wiederum noch einen Radikalisierungsprozess in der muslimischen Gemeinde unter Umständen.
Ja, gut, aber ich meine dann.
Also diese Garagenmoscheen sind in Frankreich übrigens, wenn ich mich nicht irre, auch mit ein Hauptfaktor für radikalen Islam.
Ja, gut, aber dann sind die Franzosen wieder schuld an sowas. Also das ist Täter-Opfer-Umkehr. Wir beobachten die, stellen fest, die sind aus dem Ausland finanziert und radikal, verbieten sie daraufhin. Und sind dann aber wieder irgendwie dafür verantwortlich, wenn die Leute daraufhin noch radikaler werden.
Ja, das meine ich ja mit dem Kreislauf. Das meine ich ja gar nicht mit Täter-Opfer-Umkehr, gar nicht in dem Sinne, sondern es geht einfach darum, dass du ja ein politisches Rezept brauchst. Die Frage ist ja, was willst du tun?
Da halte ich es mit Greta Thunberg. Die wurde ja auch mal gefragt, was denn ihre Lösung wäre. Ja. Und sie hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, Lösungen zu finden, sondern die Probleme zu benennen. Ja. Und so ist es bei uns als Journalisten auch. Wir sind ja keine Politiker, Gott sei Dank.
Okay.
Dementsprechend können wir das vielleicht so auch abschließen. Muss jeder für sich selbst wissen, wie er als Diktator von Deutschland verfahren würde.
Ich dachte, du hättest ein Rezept für mich, deswegen.
Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen für heute.
Ja, uns hat es jedenfalls gefallen.
War eine lustige Folge. Wir hatten eine Menge Stress im Vorhinein mit dem Recherchieren dafür. Ja. Und
nächstes Mal kommen wir ausgeruhter, kommen wir frischer, frecher und überhaupt viel
richtig
cooler rüber. Und aber ich bin sicher, ihr habt heute auch
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Ihr kennt die alte Leier. Abonniert die Junge Freiheit bei Telegram, bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Kauft euch die Printzeitung, wenn ihr sie irgendwo seht. Denkt über ein Abo nach, unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Folgt uns auch auf YouTube für exklusive Reportagen auf JFTV. Da kommt auch immer wieder interessantes Zeug. Wenn ihr Rückmeldungen für den Podcast habt, ob positiv oder negativ, schreibt an podcast@diejungefreiheit.de oder schreibt uns einfach auf den sozialen Plattformen eure Kritik und eure Wünsche.
Genau.
Wenn ihr in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus, bildet euch. Lasst euch nicht mit Cyanidanschlägen in die Luft sprengen. Passt auf euch auf.
Nach Möglichkeit.
Macht euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche, Leute.
Jo, passt auf euch auf. Tschö. Spaghetti.